Willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon begrüße ich jetzt gerade quasi hören die Nachrichten. Premier Wladimir Spidla hat offiziell bestätigt, dass das 7. Feldlazarett der tschechischen Armee in Basra stationiert werden soll, falls das Parlament seiner Entsendung in den Irak zustimmen werde. Mit diesem Standpunkt trat Spidla am Dienstag bei der Eröffnung der Abgeordnetenhaussitzung auf, die die Entsendung des Feldlazaretts entgegen dem Plan 2 Tage früher als einen Programmpunkt auf ihrer Tagesordnung hat. Außer dem Regierungsvorsitzenden wollen auch Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík und Außenminister Cyril Svoboda mit Argumenten für die Entsendung des Lazaretts, dessen Transport in den Irak bereits am Freitag beginnen soll, vor die Abgeordneten treten. Wie allgemein erwartet, wird der tschechische Senat bereits an diesem Dienstag diese Mission billigen. Außerdem sollen sich die Senatoren mit der Frage befassen, ob das derzeit in Kuwait stationierte tschechische ABC-Schutzbataillon im Rahmen einer humanitären Operation im Irak eingesetzt werden könnte. Die Abstimmung über die Entsendung des Feldlazaretts und die Debatte über die Haltung der Tschechischen Republik zum Irak-Konflikt sind die Schwerpunkte des Programms der beiden Parlamentskammern. Das Kontingent an tschechischen Soldaten im derzeit in Kuwait stationierten 1. tschechoslowakischen Anti-ABC-Waffenbataillon wird sich ab dem 25. Mai verringern. Dies gab Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Montag über die Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Die Entwicklung der Situation im Persischen Golf ermögliche nämlich den Abzug von 251 Soldaten, die hier bereits fast ein Dreivierteljahr ihren Dienst versehen, sagte Tvrdík. Demzufolge wurden nach dem 25. Mai nun rund 150 tschechische Soldaten einschließlich der gesamten Technik und Ausrüstung vor Ort in Kuwait bleiben, ergänzte der Minister. Auf seiner heutigen Tagung in Prag setzt sich der Rat für Wirtschaft und Sozialfragen der Tschechischen Republik vor allem mit der Problematik der Arbeitslosigkeit im Lande, der Transformierung der tschechischen Eisenbahnen und mit der Revitalisierung der Kohlegruben auseinander. Eine hitzige Debatte wird unter den Vertretern von Regierung, Arbeitgeber, Verbänden und Gewerkschaften insbesondere zur Arbeitslosigkeit erwartet, die mit Beginn dieses Jahres erstmals seit der politischen Wende im Jahr 1989 auf über 10% angestiegen ist. 89 Tschechen, die als Asylbewerber in Großbritannien abgelehnt wurden, sind am Dienstag mit einer Sondermaschine zurück nach Prag geflogen worden. Über die mittlerweile 10. Deportation der Tschechen, unter ihnen vor allem Angehörige der Roma-Minderheit, informierte die britische Botschaft in Prag, die Nachrichtenagentur ČTK. Seit dem 6. September des Vorjahres sind insgesamt 534 Tschechen als Asylbewerber in Großbritannien abgelehnt worden. Tschechische Spitzenpolitiker wollen am Freitag eine Feier aus Anlass der Unterzeichnung des Vertrages über den Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union in Prag veranstalten. Regierungschef Spidla hat unter anderem auch den ehemaligen Präsidenten Václav Havel eingeladen. Das Beitrittsdokument werden am Mittwoch neben dem Premierminister auch Außenminister Cyril Svoboda und Staatspräsident Václav Klaus in Athen unterzeichnen. Das waren die Meldungen durch die Sendung für CS Dagmar Keberlova.
Tagesecho.
In den kommenden Minuten bringen wir Ihnen im Tagesecho unter anderem folgende Informationen. Über das Treffen der Verkehrsminister Tschechiens und Deutschlands in Prag. Über die jüngste Diskussion der Regierung über den Bericht ihres Menschenrechtsbeauftragten. Sowie über die Partnerschaft der Regionen Mělník und Burgunden. Anschließend hören Sie dann die neue Rubrik Forum Gesellschaft. Die tschechische Regierung hat am Montag die Diskussion über den Bericht ihres Menschenrechtsbeauftragten zur Situation der Menschenrechte im vergangenen Jahr überraschend unterbrochen. Über die Hintergründe informiert sich Silja Schultheiß.
Stein des Anstoßes war in dem Bericht des Menschenrechtsbeauftragten Jan Jaržab das Kapitel über die Ausbildung von Roma-Kindern. Schulministerin Petra Buskova warf dem Menschenrechtsbeauftragten mangelnde Objektivität vor. Er habe die Einwände der Regierung nicht berücksichtigt. Das Kabinett hat die Diskussion über das Dokument daher zunächst für einen Monat unterbrochen. Vorher betrachtet es Buskova als unangebracht, sich zu dieser Frage zu äußern, verlautete aus dem Schulministerium. Worum geht es in der Sache? Buskovas Meinung nach sind Roma-Eltern vielfach selber damit einverstanden, dass ihre Kinder in den meisten Fällen keine herkömmlichen Grundschulen, sondern Sonderschulen besuchen. Jarzab hielt dem entgegen, dass der Staat die Schuld für die mangelnde Bildung von Roma-Kindern nicht auf deren Eltern schieben könne, die selber nicht über ausreichend Bildung verfügten und daher die Schulfrage nicht kompetent beurteilen könnten. Ebenso wenig könne der tschechische Staat behaupten, auf den Sonderschulen seien gar nicht so viele Roma, nur weil sich viele von ihnen bei der letzten Volkszählung nicht zur Roma-Nationalität bekannt hätten. 14 Jahre nach der politischen Wende halte er ein solches Verhalten für unzureichend, so Jan Jarzab. Die Regierung müsse sich gezielt für eine antidiskriminierende Legislative einsetzen. Jarzab zufolge müsse es jetzt nach der Unterbrechung der Diskussion zu einer Einigung mit dem Schulministerium über eventuelle Änderungen in dem Bericht kommen. Sollte dies nicht geschehen, müsse die Regierung qua Abstimmung entscheiden, wie sie sich zu dem Bericht stelle. Neben Buskova haben der Nachrichtenagentur ČTK zufolge auch Finanzminister Bohuslav Sobotka und Kulturminister Pavel Dostal Vorbehalte gegen den Bericht des Menschenrechtsbeauftragten geäußert.
Am Montag trafen in Prag fast unbemerkt durch den allgemeinen Trubel um die humanitäre Irakhilfe und die bevorstehende Unterzeichnung des tschechischen EU-Beitrittsvertrages in Athen die Verkehrsminister der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland Milan Szymanowski und Manfred Stolpe zusammen. Über den Inhalt ihrer Gespräche informiert sie Lothar Martin.
In den Gesprächen zwischen beiden Ministern standen der Ausbau der bilateralen grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen und der bevorstehende EU-Beitritt Tschechiens im Vordergrund. Sie sind die Lebensadern für ein geeintes Europa, unterstrich Bundesverkehrsminister Stolpe die Bedeutung der länderübergreifenden Verkehrsnetze. Im Speziellen betonten beide Minister das gemeinsame Anliegen des zügigen Baues der grenzüberschreitenden Autobahn D8 A17 von Prag nach Dresden mit dem Ziel der durchgängigen Befahrbarkeit im Jahre 2005, sowie die Vervollständigung der Autobahn D5 A6 zwischen Prag und Nürnberg mit dem historischen Namen Via Carolina. Konkret sieht es aber so aus, dass die tschechische Autobahn D8 von Prag bis an die nordböhmisch-sächsische Grenze bis zum Jahr 2005 weitgehend fertiggestellt sein wird, allerdings mit Ausnahme des 16 Kilometer langen Abschnitts durch das böhmische Mittelgebirge, der voraussichtlich erst ein Jahr später in Betrieb genommen werde, hieß es. Ähnliches gilt für die tschechische Autobahn D5, die bis auf die Umgehung von Pilsen bereits vollständig in Betrieb ist. Zwei Bauabschnitte der Pilsen-Umgehung sollen laut Auskunft der tschechischen Straßen- und Autobahndirektion noch in diesem Jahr in ihre Bestimmung übergeben werden. Der verbleibende dritte Bauabschnitt mit einem Tunnel unterhalb des Waleckberges wird bis 2005 beendet. Die deutsche Anbindung der A6 vom Grenzübergang Weidhaus bis nach Amberg soll zwischen 2005 und 2006 fertiggestellt sein, versicherte Bundesverkehrsminister Stolpe. Des Weiteren waren sich beide Minister einig, dass die Elbe als schiffbarer Wasserweg und Anbindung an den Hafen Hamburg erhalten werden muss. Es gehe aber in Zukunft mehr denn je darum, den Hochwasser- und Umweltschutz mit Verkehrsinteressen zu verbinden, betonte Stolpe. Szymanowski wiederum unterstrich, dass auch bei den tschechischen Plänen zum Ausbau der Elbe der Schutz der Anwohner Vorrang habe. Fachleute beider Länder würden untersuchen, welche Folgen eine Vertiefung hätte, sagte er. Sehr interessiert zeigte sich Szymanowski zudem am deutschen Mauterhebungssystem. In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass in Tschechien innerhalb der nächsten 3 Jahre die elektronisch erhobene Maut eingeführt werden soll, bei der die hiesigen Autofahrer diese anhand der Häufigkeit der von ihnen benutzten Schnellstraßenverbindungen entrichten sollen. Im kommenden Jahr werde den Vorstellungen seines Ministeriums zufolge die derzeit für je ein Jahr gültige Autobahnvignette für Pkw-Fahrzeuge von 800 auf 1000 und jene für Lastkraftwagen bis auf 2000 Kronen angehoben, ergänzte Szymanowski.
Ein überzeugendes Ja zur Europäischen Union haben am vergangenen Wochenende die Ungarn kundgetan. Es ist bereits das dritte Land, das sich in einem Referendum zum EU-Beitritt seines Landes mit einem positiven Ergebnis geäußert hat. Wie sieht es aber in Tschechien aus? Aus bekannten Gründen wird hierzulande das Referendum erst im Juni stattfinden. Die Politiker haben den Termin strategisch so angesetzt, dass zunächst Vollabstimmungen in jenen Ländern vor sich gehen, wo ein Ja als ziemlich sicher gilt. Dadurch sollen die weniger entschlossenen Völker der Tschechen und der Polen zusätzlich motiviert werden. Die tschechische Regierung hat jetzt die geplante Tageskombination des Abstimmungstermins endgültig festgelegt. Aus dem ursprünglich für Sonntag-Montag angesetzten Termin ist nun die Kombination Freitag-Samstag geworden. Als ungünstig wertet diese Änderung die Leiterin der Kampagne des tschechischen Außenministeriums Jana Adamcová. Der ursprünglich für Sonntag und Montag geplante Termin wäre günstiger gewesen. Die Menschen würden sich positiver äußern, wenn sie von ihren Wochenendhäusern zurückkommen, als wenn sie im Aufbruch begriffen sind, meinte Adamcová. Der Hauptteil der Kampagne zur Unterstützung des EU-Beitritts Tschechiens für die 200 Millionen Kronen aus dem Staatshaushalt locker gemacht worden, ist für Mai angesetzt. Laut Adamcová deshalb, um den Wählern nicht den Eindruck zu vermitteln, dass sowieso schon alles entschieden ist und dass man mit einer Wahlbeteiligung von 77% der Bürger rechnet. In Tschechien müssen nämlich im Unterschied beispielsweise zu Ungarn mindestens 50% aller Wahlberechtigten teilnehmen, damit die Volksabstimmung als gültig anerkannt wird. Derzeit laufen kleinere Kampagnen in den Regionen. Für die Gegner des EU-Beitritts wurde letztlich kein Geld von der festgesetzten Summe reserviert. So organisieren sie nun eine Sammlung, um ihre Kampagne gegen den Beitritt durchzuführen, meldet ein Vertreter der Bürgervereinigung Bürger gegen die EU, die sich vor allem aus rechtsradikalen Gruppierungen zusammensetzt. Sehr stark gegen einen EU-Beitritt des Landes sprechen sich aber auch die Kommunisten aus, und deren Wähler können im Referendum wirklich eine wesentliche Rolle spielen, denn diese gehen bekanntlich gern und willig zu den Wahlurnen, wie es nicht zuletzt bei den Parlamentswahlen in Tschechien im vergangenen Jahr einmal mehr bewiesen wurde. In unserer Miniserie über die Meinungen zum Irakkrieg hören Sie jetzt die Meinung von Jan Schrott, der nach dem Studium der internationalen Beziehungen an der Karls-Universität mit der Stiftung Mensch in Not zusammenarbeitet.
Meine Meinung nach ist, dass dieses Krieg das Beste von den schlechten Lösungen war. Ich habe während meines Studiums von internationalen Beziehungen an der Karls-Universität und während meiner Arbeit in der Mensch in Not Stiftung auch die Leute getroffen, die aus Irak kamen. Manche von diesen Leuten waren die Vertriebene, die dort auch ihre Familien verloren haben, die Saddam Hussein getötet hat. Ich denke, dass vor allem wir, die im totalitären Regime gelebt haben, das System hier nicht so brutal war. Also wir begreifen sollen, dass die Leute im Irak sich selbst nicht helfen könnten. Und in die Situation, wann UNO nicht funktionell ist, weil so viele Staaten, die vor allem ihre eigenen Interessen verteidigen, einen Konsensus nicht erreichen können, war wichtig, dass die USA mit den Partnern eine Aktion gemacht haben. Ich denke auch nicht, dass George W. Bush ein Idealist und ein guter Politiker ist. Ich verstehe, dass er auch unter einem Druck von dem amerikanischen Waffenkomplex ist. Aber jetzt sieht das aus, dass diese Aktion erfolgreich war. Und obwohl dort leider auch die zivilen Opfer waren, es waren bestimmt weniger, als wie viele konnte das Regime von Saddam Hussein noch töten. Und es ist auch sehr, sehr wichtig und positiv, dass nach diesem Präzedenz, ebenso nach dem ähnlichen mit Milosevic in Serbien, zum Beispiel auch andere Diktatoren der Welt sich nicht mehr sicher fühlen können.
Die Partnerschaftsbeziehungen zwischen zwei europäischen Regionen, dem tschechischen Landkreis Mittelböhmen und der französischen Bourgogne, wurden am vergangenen Freitag durch eine Veranstaltung in der Stadt Mielník bekräftigt. Marketa Maurová war dabei.
Im regionalen mittelböhmischen Museum in Mielník wurde am Freitag eine Ausstellung mit dem Titel »Fotografische Blicke auf den Bourgogne-Kanal« eröffnet, die künftig auch in anderen mittelböhmischen Orten in Mladá Boleslav und Kouřim zu sehen sein wird. Dass eine Ausstellung über das Burgund gerade Mielník als erste böhmische Stadt besucht, ist kein Zufall, sondern eher eine symbolträchtige Wahl. Mehr dazu sagte mir Ingenieur Zbigniew Schorm von der Landkreisvertretung Mittelböhmens.
Právě na Mělníce se zhruba před rokem a půl podepsala smlouva o partnerství mezi středočeským krajem.
Gerade in Mělník wurde vor etwa anderthalb Jahren der Vertrag über die Partnerschaft zwischen dem Landkreis Mittelböhmen und dem Burgund unterzeichnet. Es freut mich sehr, dass gerade hier in Mělník eines der ersten konkreten Beispiele der Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Regionen zu sehen ist.
Zbigniew Schorm betonte sein Anliegen, dass sich die Partnerschaft nicht nur auf offizieller Ebene entwickelt, sondern auch verschiedene Vereine, Schulen und Organisationen in diese Zusammenarbeit einbezogen werden. Dafür gibt es bereits einige Beispiele, wie etwa ein Staffellauf in das Burgund, den Sportschulen Mittelböhmens veranstaltet haben, oder aber eine Ausstellung, die derzeit die Geschichte und Gegenwart Mittelböhmens in Dijon präsentiert.
Die Zusammenarbeit soll in Zukunft jedoch nicht nur bilateral bleiben.
Burgundsko je první oficiální partner Středočeského kraje, ale prakticky.
Das Burgund ist der erste offizielle Partner des mittelböhmischen Landkreises. Es wurde jedoch auch ein Partnerschaftsvertrag mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz und der Woiwodschaft Oppeln verabschiedet, der am 21. Mai, dem Jahrestag der deutschen Verfassung, in Mainz unterzeichnet wird. Es wird sich um einen ziemlich politischen Akt handeln, in dem Repräsentanten der Regionen ihre Zustimmung zur EU-Erweiterung zum Ausdruck bringen. Es geht um zwei Regionen aus der jetzigen EU und zwei Regionen aus den Kandidatenländern. Wir wollen damit unseren Bürgern sagen, dass diese Zusammenarbeit wichtig ist und dass besonders auch im vereinten Europa wichtig sein wird.
Soweit das Tagesecho für heute und nun schon die versprochene neue Rubrik Forum Gesellschaft.
Willkommen nun, meine Damen und Herren, zum Forum Gesellschaft. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht die Situation der Roma-Minderheit in Tschechien. Aus dem Studio begrüßen Sie dazu recht herzlich
Lothar Martin
und Silja Schulteis. Knapp 12.000 Menschen, etwa 0,1% der Gesamtbevölkerung, haben sich bei der letzten Volkszählung 2001 in Tschechien zur Roma-Minderheit bekannt. Allerdings, die tatsächliche Zahl der Roma, die heute in der Tschechischen Republik leben, liegt vermutlich weit höher und bewegt sich Schätzungen zufolge zwischen 100 und 250.000, also zwischen 1 und 4% der Gesamtbevölkerung. Um sich das Ergebnis der Volkszählung erklären zu können, muss man wissen, dass die Erfassung der nationalen Minderheiten aufgrund ihres eigenen Bekenntnisses erfolgte und sich offensichtlich zahlreiche Roma aus Furcht vor Diskriminierung lieber zur tschechischen Nationalität bekannten. Integration unter Aufgabe der eigenen nationalen Zugehörigkeit? Ivan Veseli, Vorsitzender der Roma-Vereinigung Geno, zu Deutsch Mensch, meint, dass die Roma ruhig etwas mehr Stolz an den Tag legen und aktiv gegen Diskriminierung vorgehen könnten.
Diskriminovaný musí sám projevit dostatek vůle a odhodlání hájit své zájmy.
Der Diskriminierte muss selber entschlossen sein, seine Interessen zu verteidigen, wenn er wirklich eine gleichberechtigte Stellung erreichen und nicht mehr diskriminiert werden will. Er kann sich nicht damit zufrieden geben, ein Objekt karitativer Tätigkeit zu sein. Er muss sich emanzipieren, sich selbstbewusst verhalten und aufhören, sich für seine Verschiedenheit zu schämen, sondern umgekehrt stolz darauf sein.
Und Roma-Priester David Duda sprach anlässlich des Internationalen Roma-Tages am 8. April folgenden Wunsch aus.
Popsal bych jim hlavně, aby ztratili jakousi pasivitu.
Ich würde den Roma vor allem wünschen, dass sie eine gewisse Passivität verlieren, eine allgemeine Passivität, damit sich alle Roma vereinen. Denn in der Einheit liegt die Kraft.
Ungeachtet einer Vielzahl von Roma-Vereinigungen gibt es in Tschechien bislang keine Organisation, die die Interessen der Roma in ihrer Gesamtheit vertreten würde. Dennoch ist der Vorwurf der mangelnden Organisiertheit fehl am Platz, meint Rutko Kavczynski vom Roma National Congress.
Es kann nicht Sinn der Sache sein, dass das Volk, was mich loswerden will, dass ich dann freiwillig gehe. Sondern ich muss hier kämpfen darum, dass sich hier was verändert. Und das bedeutet, dass man hier eine zivile Gesellschaft aufbauen muss, sich an Recht und Ordnung hält, dass Rassismus zu einem Unrecht erklärt wird, dass Verfolgung zu einem Unrecht erklärt wird. Verfolgung nicht immer nur darin, indem ich jemanden totschlage, dann ist es offensichtlich. Aber es gibt eine ganz andere Form der Verfolgung, nämlich eine Ausgrenzung, eine Entmenschlichung zum Organisieren. Was bedeutet denn das, Organisieren? Minderheit zu organisieren heißt, die Minderheit muss sich organisieren. Da kann ich nicht, wie man das hier macht in diesem Staat, von oben herab irgendwelche Institutionen einsetzen, wie diesen Beirat, wo ich dann Roma hineinberufe, die mir lieb und genehm sind, um dann zu sagen, so, wir haben was. Oder Mediatoren einzustellen, die beim Staat arbeiten, um an den Opfern im Prinzip rumzudoktern. Es geht nicht darum, an diesen Opfern, an den Menschen rumzudoktern, sondern an der Gesellschaft. Und zwar zusammen mit diesen Menschen, die hier leben. Die Roma sind nicht nur Staatsbürger, sie sind ein Teil dieser Gesellschaft, ob das nun den Tschechen gefällt oder nicht. Sie leben hier seit über 600 Jahren. Und wenn man seit 600 Jahren nicht geschafft hat, diese Menschen zu integrieren, dann ist was falsch an der Gesellschaft und nicht an den Opfern.
Aufsehenerregende Fälle, die die virulente Frage nach dem Verhältnis der Tschechen zu ihrer Roma-Minderheit publik machten, gab es in den letzten Jahren genug. Erinnert sei beispielsweise an den Bau eines Zaunes im nordmährischen Ustinat-Labe im Aussig, durch den die Stadtverwaltung die in der Matitschny-Straße lebenden Tschechen vor ihren Roma-Nachbarn auf der anderen Straßenseite glaubte, schützen zu müssen. Oder an die wiederholten Kontrollen britischer Immigrationsbehörden auf dem Prager Flughafen, in deren Folge in den vergangenen Jahren zahlreichen Roma hierzulande die Ausreise nach Großbritannien verwehrt wurde. Gleichwohl bemüht sich die tschechische Regierung durch unterschiedliche Programme, Antirassismus-Kampagnen sowie durch die von Rutko Kavczynski erwähnten Roma-Assistenten und Mediatoren, die Integration der Roma in die Mehrheitsgesellschaft zu fördern. An den drängendsten Problemen der Arbeitslosigkeit, der Ausbildungsmöglichkeiten sowie an dem Wohnproblem der Roma hat sich jedoch seitdem nichts Grundlegendes verändert. Ivan Veselý bringt es auf die wenigische Formel.
Navzdory hlasitě deklarovaným programům integrace je realitou pravý opak. Vytěsňování, marginalizace.
Trotz der laut deklarierten Programme gilt im realen Leben genau das Gegenteil. Ausgrenzung, Marginalisierung und im Ergebnis eine offene Segregation. Mit allem, was dazugehört, einschließlich Ghetto- und Slumbildung.
Ein wichtiger Grund für die hohe Arbeitslosigkeit unter den Roma ist in der mangelnden Schulbildung zu suchen. In den allermeisten Fällen werden Roma-Kinder in der Tschechischen Republik nämlich auf Sonderschulen geschickt, da sie mangels Sprachkenntnissen und aufgrund eines anderen Umfeldes die Aufnahme in eine normale Grundschule nicht schaffen. Die Grundschule in Pšedlice, einem Vorstadtbezirk des nordböhmischen Ustinat Labem im Aussig, bemüht sich, diesem Zustand gezielt entgegenzuwirken, und zwar durch den Einsatz von Roma-Assistenten, die zwischen den tschechischen Lehrern und den Roma-Kindern vermitteln. Für die Kinder haben die Assistenten eindeutig eine Vorbildfunktion, beobachtet Schulleiter Oldřich Bátak.
Když děti vidí ve škole Roma nebo Romku, tak je to pro ně úžasný.
Wenn die Schüler in der Schule einen Roma oder eine Roma sehen, dann ist das für sie ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Roma in der Schule arbeiten können. Auch dass sich Roma bemühen, mit sogenannten Weißen zusammenzuarbeiten, wirkt sicherlich positiv.
Doch die grundsätzliche Frage bleibt bestehen, warum es hierzulande eigentlich gängige Praxis ist, dass Roma-Kinder in der Regel auf Sonderschulen landen. Um diese Frage ist am Montag in der tschechischen Regierung ein Streit entbrannt. Der vom Regierungsbeauftragten für Menschenrechte Jan Jažab vorgelegte Bericht zur Lage der Menschenrechte im Lande stieß bei Schulministerin Petra Buskova auf Kritik, und vor allem in dem Teil, der die Bildung der Roma betrifft. Buskovas Meinung, sind die Roma-Eltern selbst mit den Sonderschulen einverstanden. Der Menschenrechtsbeauftragte Jan Jažab setzte dem entgegen, dass viele Roma genauso gut auf gewöhnliche Grundschulen gehen könnten und die Eltern die Sonderschulen allein aus dem Grund nicht ablehnen, weil die Kinder dort in der Gesellschaft anderer Roma sind. Die Diskussion über den Menschenrechtsbericht wurde jetzt erst einmal bis Mitte Mai auf Eis gelegt. Neben einem veränderten Bewusstsein der Gesellschaft und verbesserten Ausbildungsmöglichkeiten muss dringend auch eine entsprechende Legislative her, meint Schulleiter Oldřich Bartak. Rutko Kavczynski vom Roma National Congress bringt es auf den Punkt.
Rassismus, Überfälle, rassistische Ausgrenzung, und das müssen viele einfach auch in diesem Staat begreifen, sind Rechtsverstöße. Die beste Antirassismus-Kampagne ist das Recht. Ein Rechtsstaat. Das heißt, wenn jemand diskriminiert, dann gehört er vor Gericht. Dann gehört Konsequenzen. Das schärft ein Unrechtsbewusstsein.
Und mit diesem Appell von Rutko Kavczynski verabschiede ich mich für heute von Ihnen aus dem Forum Gesellschaft und bedanke mich für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Silja Schultheiß.
Und nun noch eine Information in eigener Sache. Radio Prag hat wieder einmal einen Wettbewerb für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, vorbereitet. Ihre Aufgabe ist es, die folgende Frage zu beantworten. Welche tschechische Persönlichkeit hat Sie beeindruckt und warum? Die Antworten können Sie bis zum 15. Juni an die folgende Adresse senden. Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99, Prag 2, Tschechische Republik. Sie können die Frage auch per E-Mail beantworten, und zwar an die Adresse cr@radio.cz. Auf den Gewinner wartet ein einwöchiger Urlaub für zwei Personen in der Tschechischen Republik. Weitere Gewinner können sich auf interessante Preise freuen. Die besten Antworten werden in unseren Sendungen veröffentlicht. Der einwöchige Aufenthalt wird dem Gewinner von dem Kurort Lázně Poděbrady gewidmet. In die Tschechische Republik wird der Gewinner von der tschechischen Fluggesellschaft CSA befördert, deren Motto lautet: In der Luft sind wir wie zu Hause.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.